Wir sind zurück, Folge 11, Schwartigmüt, Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über das Derby in Leverkusen sprechen. Wir müssen die Aussage von Funkel nach dem Spiel ein bisschen beleuchten mit euch. Wir werden gucken, was die Konkurrenz gemacht hat und wir werden auf das Spiel gegen Augsburg gucken.
Willkommen zurück bei Schwartigmüt. Heute mal am ungewöhnlichen Aufnahmetag Sonntag. Wir sind aus normalsterblichen Gründen diese Woche terminlich dazu gezwungen, mal ein bisschen umzudisponieren. Dementsprechend mal ein bisschen frühere Eindrücke von uns zum vergangenen Spiel.
Viel schlimmer ist, dass ich jetzt auch noch Sonntag sehe.
Das stimmt wohl. Aber ja, was sein muss, das muss sein. Und aus dem Grund werden wir auch das Spiel gegen die Brausefabrik nicht wirklich beleuchten, weil wir am heutigen Donnerstag, für euch heutigen Donnerstag, releasen. Dementsprechend übergehen wir dann den Spieltag ein bisschen. Nicht wundern, wenn es da zu Überkreuzungen kommt.
Einen kleinen Blick in die Glaskugel möchte ich aber mit dir wagen zu dem Spiel. Aber mehr nicht. Das ist das Einzige, was wir heute machen werden.
Okay, ich bin gespannt. Ja, dann mal emotionsfrisch los. Der gestrige Tag, der gestrige Abend. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, angefangen hat's eigentlich positiv überraschend mit Maya und Dennis. Hat mir sehr gut gefallen. Andersen scheint ja leider doch wieder zu laborieren an irgendwas. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr genau, was das ist. Aber auf jeden Fall hat's mir gefallen, dass wir einen richtigen Stürmer hatten. Mir hat's gefallen, dass Max Meyer wieder gespielt hat, aber ich weiß gar nicht, wieso Gistol ihn nicht mehr eingesetzt hatte, weil so schlecht für jemanden, der gerade erst ins Team gekommen ist, fand ich ihn gar nicht. Ja, das hat mich als erstes vorm Spiel erstmal positiv überrascht. Ich bin trotzdem nicht mit großer Hoffnung da rein, leider.
Nee, ich auch nicht, wie in den letzten Wochen auch schon gesagt. Die zwei Spiele jetzt, alles, was du da mitnehmen kannst, ist Bonus. Die letzten vier werden es wahrscheinlich, also die letzten vier Spiele für uns werden es ja wahrscheinlich sein, bei denen wir auf jeden Fall punkten müssen. Aber ich war auch wie du gestern echt erstmal froh, als ich die Veränderung in der Aufstellung gesehen habe. Insbesondere mit der Personalie vorne. Max Meyer, wie du schon sagtest, fand ich super. Also auf unserem Niveau halt super. Kriegt den Ball irgendwie immer auf kleinem Raum gespielt. Kriegt es hin, den Ball irgendwie zu behaupten und dann wieder zu verteilen. Frage ich mich halt auch, wie es sein kann, dass der die Wochen vorher nicht gespielt hat. Ja, und ansonsten war das Spiel wieder mal Pleiten, Pech und Pannen irgendwie. So.
Ja, ich bin ja doch vielleicht mit einer kleinen Hoffnung ins Spiel gegangen. Ich habe eben gesagt, ich bin ohne Hoffnung, aber eine kleine Hoffnung hatte ich doch, dass der Funkel, weil er ja so ein Abwehrgenie ist, aber er ist natürlich auch erst ganz kurz da, dass wir lange die Null halten können und eventuell ein Tor schießen. Das war ja dann sofort wieder vorbei.
Ja, läuft direkt wieder diesem Gegentreffer hinterher. Ärgerlich, vor allem, wie er auch zustande kommt. Zwar gut rausgespielt, wirklich gut rausgespielt von Leverkusen, so von der Mittellinie aus, wo du dann auch einfach siehst den Unterschied bei Mannschaften, die irgendwie für sich einfach wissen, wie sie zumindest nach vorne spielen, was wir halt gar nicht wissen. War sehr geradlinig, aber dann ab dem Punkt, wo Jannis Horn, ja, einfach total übermotiviert da in diese Grätsche reingeht, diesem Haken geschlagen wird, dann geht der Ball wieder auf diesen langen Pfosten, schon wieder ein Tor auf den zweiten Pfosten. Ein Isibue, der, ich habe es mir sogar rausgeschrieben, 12 Zentimeter größer ist, verliert ein Kopfballduell gegen, der verliert noch nicht mal das Kopfballduell, sondern steht vollkommen falsch, so dass der Kopfball zustande kommt. Dann Timo Horn bei dem 1-0, eine Körpersprache, geht nicht im Abstiegskampf. Ich sag nicht, dass der Ball jetzt irgendwie unbedingt zu halten war, aber ich erwarte von meinem Torwart in dem Moment, dass du zumindest dahin gehst und dann im Netz liegst. Ne? Und jeder, also dass du irgendwie versucht hast, nur dieses Hinterhergucken und das in der fünften Minute in so einem Spiel, geht nicht. Also der Treffer war wieder so sinnbildlich für uns.
Aber weißt du mich gerade, du hast gerade Jannis Horn schon angesprochen. War das die Grätsche, wo sogar, ich hörte heute im Doppelpass war es heute Morgen, der Kommentator sich lustig gemacht hat, weil Jannis Horn ist 8 Meter gerutscht. War das die Situation?
Ja, die Grätsche war sehr lang.
Er ist 8 Meter gerutscht. 8 Meter, nochmal ganz kurz. Stell dir mal gerade 8 Meter vor. 7,5er. Das Brett hier im Freibad, 7,5er, 8 Meter. So weit ist der gerutscht. So weit konnte der einfach nichts machen aus der Rutsche.
Das war einfach auch ne, der Haken, den der Spieler von Pillen machen musste, war einfach easy und dann der Chip drüber.
Ja. Das haben unsere alten Trainer noch gesagt, immer vom SV Weiden. Wenn du so, wenn du grätschen musst, bist du einfach zu schlecht, um es anders zu lösen.
Ja, ich weiß nicht, weil ich weiß halt auch nicht, warum man da so hingehen muss, aber ja, wie gesagt, Tor war wieder sinnbildlich, wie es gefallen ist in der Zusammensetzung, ja.
Aber wieder dasselbe Phänomen, nach dem Rückstand, der FC kommt wieder super ins Spiel, aber was heißt super ins Spiel, aber wir haben gut gespielt, haben uns super Chancen herausgespielt, nach diesem, was war das, Freistoß, wo es eigentlich Elfmeter gab.
Jo.
Da habe ich noch zu Mammy, ich hab Mammy geguckt, dann sagte ich zu dem noch, und Mammy, das ist genau der Grund, warum du absteigen wirst. Nicht, weil da irgendwas falsch gemacht worden ist, das ist 100% alles geil gemacht, der Freischuss war perfekt, der Schuss war perfekt, fast perfekt, weil er nicht reingegangen ist, ja, kann man jetzt wieder diskutieren. Aber der Ball geht halt nicht rein, wir haben das Glück nicht, und wir hätten es uns zu dem Zeitpunkt ultra verdient gehabt, den Ausgleich zu machen.
Lustig, dass du es gerade sagst, mit der Situation und wie du es zum Mammy gesagt hast. Ich habe es mir original hier auf dem Zettel so aufgeschrieben, dass in dieses Spiel einfach auch genug Situationen wieder gehabt hat, boah, die dir immer mehr so den Glauben rauben, dass wir dieses Jahr noch irgendwie dieses Glück auch zurückfinden, um irgendwie, ne, so Situationen.
Das ist ja genau der Punkt.
Wir hatten im Spiel genug Situationen, in denen wir das Tor einfach hätten machen können, in der da stehen ein paar Mal Aluminium irgendwie dagegen, ne, also. Wie du schon sagst, ist das Ding vom Hector, vor allem vorher ist die Chance mit dem beziehungsweise nicht die Chance für den Elfmeter, sondern die Situation mit dem Elfmeter, da sind wieder ein paar Zentimeter, die nicht für den Elfmeter halt in dem Moment für uns reichen, ne? Sind einfach die paar Zentimeter, die so ein Glück für uns aktuell auch dann wieder fehlen in so einer Situation, dann schießt du ja noch sogar den Freistoß, dann haust du das Ding ja auch schon wieder gegen die Latte. Ja, als ob dir die Scheiße am Schuh klebt, die ganze Zeit.
Das ist kein Vorwurf an niemanden. Da war eigentlich alles geil an diesem Freistoß. Jo. Nur kein Glück.
Und du siehst das auch so beim Hector, finde ich immer. Du siehst bei dem auch in den letzten Spielen. Der will, der hat auch seine Aktion, auch dieses Spiel wieder. Aber du siehst auch da langsam die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Auch, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht gewehrt wird. Deswegen, ja, gab ja noch weitere Szenen. Allein auch die Entstehung zum 2-0. Das ist nach der Halbzeit. Das war noch im Vorfeld, gab es sogar noch die Chance von Hector, bei der Wolf so querlegt, schießen wir knapp daneben. Direkt nach der Halbzeit haben wir die Chance, das 1-1 zu machen, wieder irgendwie ins Spiel zurückzufinden. Und ein paar Minuten später ist dann nach eigener Ecke kriegst du das 2-0 Gegentor durch einfach wie Skiri schießt, der glaube ich den Ball zurück ins Getümmel rein und dann fliegt der Ball 30 Meter in die Luft und
ich habe mir die Situation 100 Mal angeguckt, wirklich. Ich weiß, was ich dazu sagen soll. Das ist also wirklich ein bisschen Unvermögen, aber gepaart auch mit so viel Pech. Der wollte den Ball nicht, er hat ihn nicht ins Getümmel reingeballert, sondern er wollte sich den Ball ein bisschen vorlegen. So hatte ich es zumindest gesehen oder in die Mitte spielen oder wird selbst angeschossen. Das war so ein bisschen halt unkontrollierbar und dann geht er genau in die Füße von der Pille. Und
ich glaube persönlich nicht mal, dass der so gewollt hat. Der hat den Ball rausgeschossen, auf einmal laufen die ja 2 gegen 1.
Doch, das war so gewollt. Ich glaube schon. Der Ball kommt ihm so in den Fuß und er sagt, okay, da sind 2 Leute, dass der den nicht genau kontrolliert hat, aber der hat den schon gewollt in den Lauf geschossen.
Ja.
Die waren beide noch in der eigenen Hälfte. Und
wie gesagt, aber trotz allem, die Entstehung der ganzen Geschichte ist einfach bezeichnend. Einfach bezeichnend, so wie es dann passiert. Muss zwar dazu sagen, ich fand Jannis Horn in der Situation bei dem 2-0 auch ein bisschen unglücklich, dass er den Weg wegmacht von dem Torschützen. Ich weiß gar nicht, wer das Tor gerade dann beim 2-0 gemacht hat.
War schon Diaby oder war es der dritte, der Diaby? Ich weiß, ist auch egal.
Ja, also bleibt er halt oben bei dem Spieler, den Ball quergelegt bekommt, haben wir eine Situation, dass Horn 1-1 gegen den Passgeber geht. So entsteht halt die Situation, dass Jannis Horn irgendwie im luftleeren Raum steht und einen Spieler freilässt und einfach nur rübergeschoben werden muss. Kommt noch als Krönung obendrauf. Und danach war ja noch, glaube ich, der eine Schuss von Kainz, der dann auch nochmal gegen die Latte geht. Was willst du machen?
Und dann verlierst du am Ende auch noch 3-0. Ja. Hast wieder was für die Tordifferenz getan. Ich muss nur sagen, also mal was Positives wieder zu sehen. Ich versuche ja auch immer ein bisschen was Positives zu sehen. Leider kann man sich im Moment nur so einzelne Spieler oder ja Aktionen rauspicken, aber Florian Kainz, ich habe es letzte Woche über Andersen gesagt, Kainz, der kann nicht zu 100% fit sein, und spielt schon eine gute Rolle. Hat macht Dampf, hat Bock auch. Du hast für mich.
Holt auch gute Freistöße raus.
Ja, der hat auch richtig Bock in meinen Augen.
Ja.
Ich meine, vor allem hat er sich so gelegt, da dachte ich, oh, okay, dem fehlt noch ein bisschen Muskulatur an allen Ecken und Enden. Aber hat einen Freistoß bekommen, also alles gut, hat sich auch nicht verletzt, also.
Ja, fand ich auch gut.
Und ganz kurz, du hast eben schon angesprochen, Jonas Hector. Um da noch was Positives zu sagen, der hat natürlich hier, ich weiß es nicht, eine ganz schwere Phase hinter sich jetzt. Und mich freut es einfach, um da wieder was Positives zu sagen, mega für diesen Jungen, dass der zurückgefunden hat zum Fußball. Also wirklich zu gutem Fußball. Das ist unser Mann im Moment.
Absolut.
Die Sechs mit Skiri und Hector.
Stell dir mal vor, er wäre die letzten Spiele nicht da gewesen. Dann hätten, also er war ja wirklich ein Lichtblick.
Ja.
Also,
der Hemi hat es auch gesagt. Er sagte, Hector und Skiri auf der Sechs, das würden sich manche in der Bundesliga wünschen. Jetzt vielleicht nicht ganz oben, die haben alle eine bessere Sechs, aber es gibt viele Vereine, glaube ich, die mit dieser Sechs und dem restlichen Team noch mal viel, viel besser wären.
Ja.
Oder?
Bin ich bei dir. Ja, in so einem Spiel wie jetzt gegen Leverkusen musst du ja auch eigentlich sagen, wir sind halt jetzt einfach nur am Arsch, weil wir kurz vor Ende der Saison sind. Das Spiel an für sich war ja nicht schlecht. Wenn du die Leistung gegen, und so wie es mir wieder tut, und dass wir das auch Woche für Woche sagen müssen, wenn du mit der Leistung vor ein paar Wochen gegen andere Gegner gespielt hättest, mit der Auslegung, auch mit einem Dennis, ne, der in dem Spiel gestern schon teilweise wieder unglücklich gewirkt hat in seinen Aktionen. Ich muss auch sagen, er muss manchmal den Kopf ein bisschen schneller hochnehmen, Ball ein bisschen schneller loswerden, aber du hast zumindest da bei ihm immer das Gefühl, der hat zumindest mal Bock, den Ball auch zu nehmen und den Ball auch zu schießen, auch wenn es nicht funktioniert in dem Moment. Irgendwann hätte es zwar vielleicht geklappt in den letzten Wochen. Ja.
Also ich würde dir gerne widersprechen, weil ich kann diesen Satz nicht mehr in den Mund nehmen. Nee, ich kann es einfach nicht mehr. Nein, weil seit dem Mainz-Spiel, was auch ein gutes Spiel war, nur halt eben drei Situationen, wo du einfach dich wieder so dämlich anstellst. Ich sag das nicht mehr. Also wir sind einfach zu schlecht diese Saison.
Ja.
Und deswegen sage ich auch nach dem Spiel, auch wenn es Leverkusen war und ich eigentlich mit einer Niederlage gerechnet habe, ich kann mir kaum noch vorstellen, wie diese Mannschaft es noch schaffen soll. Weil wir haben gegen Leverkusen selbst die Chancen, wir hatten gegen Dortmund Chancen.
Ja,
das heißt, wir kriegen es offensiv irgendwie hin, sind aber dabei, und dann schießen wir vorne keine, dann sind wir dabei defensiv auch noch so schlecht. Sorry, ich weiß es nicht. Mir fehlt gerade richtig die Hoffnung.
Ja,
sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber mit dem ersten FC Köln.
Die Hoffnung muss einfach sein, dass die letzten vier Spiele sind, das Chaos in der Bundesliga, was jetzt auch gerade noch so vorherrscht, dass das uns so ein bisschen die Karten spielt, zu dem wir später noch kommen werden. Wie wir, glaube ich, auch letzte Folge schon gesagt haben, ne, die zwei Spiele jetzt gegen Leverkusen und unseren Partner aus Leipzig.
Messestadt.
Okay. Ist das jetzt das neue Codewort?
Nö, aber Leipzig ist eine Messestadt.
Ah, ist eine Messestadt, okay. Gegen die Messestadt. Okay, wie du schon sagtest, es war eigentlich schon vorauszusehen, dass wir aus den Spielen halt nichts holen werden. Jetzt musst du einfach hoffen, dass irgendein Wunder passiert in den nächsten vier Spielen. Vor allem jetzt gegen Augsburg musst du halt gewinnen.
Ja, definitiv. Aber
die Leistung, ja, das sagen wir jetzt Woche für Woche wieder, aber die Leistung jetzt aus dem Leverkusen-Spiel, zumindest offensiv, musst du ja jetzt mal mitnehmen. Ja? Dieses gegen Augsburg darfst du halt jetzt nicht irgendwie in dieses Angsthasending verfallen, weil du Druck hast. Jetzt musst, wie gesagt, ich habe einfach das ist meine Hoffnung, dass aus dem Eindruck, den wir jetzt vielleicht von Funkels Auslegung des Spiels, wobei wir halt auch drei Nüsse kassiert haben, aber nach vorne hin zumindest, dass du vielleicht gegen Augsburg gewinnst und vielleicht nochmal irgendwie dich irgendwie an den Rücken der anderen dran klemmen kannst und noch immer irgendwie ein bisschen Druck ausüben kannst. Das muss einfach die Hoffnung gerade sein. Und ja, dann Woche für Woche denken. So schmerzhaft das ist, aber.
Ja, und als würde es nicht schon genug brennen im Hause 1. FC Köln, hat unser neuer Trainer nach dem Spiel irgendwie, weiß ich nicht, wie nennt man das, Synapsenknall oder was hat der gehabt? Wie hast du das wahrgenommen, die Aussage von ihm nach dem Spiel über die Außenstürmer von Bayern 04 Leverkusen?
Ja, ich habe mir den Ausschnitt angeguckt und habe mir erstmal einfach mit dem Kopf geschüttelt und gar nicht über ihn konkret da direkt nachgedacht, sondern einfach mir nur gedacht, es passt einfach wieder noch so wie die Faust aufs Auge.
Was hat denn er nochmal ganz genau gesagt? Also bei mir ist es so hängen geblieben, es gibt ein paar Ausdrücke für diese Spieler auf den Außen, die man heutzutage nicht mehr sagen darf. Oder so, das
war doch, er hat einfach mit einem Nebensatz in meinen Augen halt wieder ein Seitenthema aufgemacht. was einfach, ja, einfach unnötig. Also, was wir einfach nicht benötigen können, jetzt eh schon in der Situation, was einfach mal wieder auch vom absolut Wesentlichen ablenkt beim FC, so vom Sportlichen, worüber wir uns einfach mehr unterhalten sollten, generell. Ja, nee, stattdessen unterhalten wir uns halt jetzt über diese Aussage vollkommen zu Recht. Weil, er schafft es halt in dem Moment aus dem Kompliment, was er eigentlich machen möchte. Also Spielern zu sagen, dass sie gut gespielt haben, schafft es halt mit einem unnötigen Nebensatz einfach Öl ins Feuer zu gießen generell, ne, und wieder eine Thematik aufzumachen rund um den Verein, die wir einfach nicht gebrauchen können.
Der Funkel hat sich heute Morgen noch entschuldigt, ne? Ich habe es gesehen. Ich glaube dem ja auch, dass er sich, also dass es ihm das leid tut und dass er niemanden auf den Schlips treten wollte.
Ich auch.
Aber anhand der Aussage, die er heute Morgen getätigt hat, merkt man, dass es eigentlich nicht ganz verstanden hat, worum es eigentlich hier geht. Weil er rückt sich da wieder in irgendeine Opferrolle, anstatt zu sagen, ey Leute, ich habe mit 1000 Spielern von verschiedenen Kontinenten trainiert, es tut mir leid, ich weiß nicht, was in mich gefahren, ich habe hier richtig, richtig Scheiße gebaut. Nee, er sagt wieder, nee, ach, jeder, der mich kennt und hast du nicht gesehen. Nee, steh jetzt, also das ist einfach so, das...
Das ist halt die Sache, ne?
Das ist so, ne? Sag doch einfach, du hast Scheiße gebaut, Junge, wenn du wirklich so denkst.
Also, wollte ich mich gerade sagen, das ist, glaube ich, der Punkt bei der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt, als das gestern rausgekommen ist, mich blöderweise in die Unweiten des Internets getraut und mir mal versucht, ein paar Meinungen auch dazu einzuholen. Das war in alle Richtungen verstreut, teilweise auch so absurd und unter der Gürtellinie, was ich dann da auch wieder gelesen habe. Es ist aber halt generell einfach mal die ehrliche Auseinandersetzung mit so einer Situation, wie du schon sagtest, die wäre einfach mal fair in dem Moment, sich nicht einfach vor die Kamera zu stellen, zu sagen, ich wurde da missverstanden, sondern nee, da ist ein Nebensatz gefallen, der einfach auf jeden Fall Spielraum für viel blöde Interpretation einfach bietet, der auch nicht in dem Satz notwendig ist, einfach zu erwähnen, weil es ganz unterschiedliche Arten und Weisen gegeben hätte, um das zu beschreiben, was er halt beschreiben wollte.
Ja, gut, der war in Rente, ne? Der kennt die Namen der Spieler nicht, dann sagt er, die schnellen Außenstürmer von Leverkusen.
Ja, ich verstehe es nicht.
Das ist ganz, ganz einfach. Das ist total unnötig. Und der Sky-Reporter, der dann auch noch so dumm lacht, ne, der lacht ja noch. Ich meine, vielleicht war er einfach nur überrumpelt von der Situation, aber ganz ehrlich, dann arbeitest du nicht im Fernsehen, du musst damit professionell umgehen und hättest dem direkt die Pistole auf die Brust setzen können und dann hättest du gesehen, dann sieht man auch ehrlich, wie Funkel reagiert. Wie ist das jetzt so gerade angekommen? Also, ne, weißt du, ich meine?
Naja.
Direkt konfrontieren, dann bist du ein guter Journalist oder Interviewer, keine Ahnung. Der lacht darüber. Ich will es natürlich zu hoch aufhängen. Wir sind uns einig, dass Funkel mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Rassist ist, aber.
Ja, das ist einfach nur unbedacht, ist so eine Ausgabe, so eine Aussage und auch in, wie gesagt, in heutigen Zeiten. Vor allem das Ding ist, dadurch, dass er auch sagt, von wegen, wie war der Wortlaut? Man darf das heutzutage nicht sagen. Das alleine zeigt ja schon, er hat sich schon mit der Tat, also mit dem ganzen Geschichte schon mal auseinandergesetzt, ja. Und weiß, dass es dazu, also wie die Diskussionen dazu einfach in der Gesellschaft existieren und auch zu Recht existieren. Und öffnet einfach nur damit die Möglichkeit für eine Diskussion, dass das einfach auch im Kontext mit der Situation rund um den FC und mit all den Sachen, die so über die Saison verteilt passiert sind. Es ist ätzend. Ne, wir reden schon wieder nicht über Sportliche, wir reden einfach schon wieder über einfach Sachen, keine Ahnung, die auch einfach null zum ersten FC Köln passen. Aber wie du auch schon sagtest, ne, ohne jetzt da die riesige Keule gegen ihn, irgendwie, wie gesagt, ihn als Rassisten zu bezeichnen, völliger Mumpitz, aber einfach, so einfach kann man sich's halt dann auch nicht machen, sich Sonntagmorgens hinstellen und sagen, ey, ich wurde da missverstanden, sondern, wie gesagt, die ehrliche Auseinandersetzung damit, dass, dieser Nebensatz einfach nicht richtig war, ihn so auszusprechen, damit, keine Ahnung, das sollte man schon hinkriegen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, am allermeisten, wie gesagt, stört mich daran die Tatsache, aber es beweist auch einfach, dass es rund ums Geisbergheim generell einfach vieles im Argen liegt. Wir reden, wie gesagt, wieder nicht über das Sportliche, nur über Scheiße, Alter. Naja.
Was sagst du zur Mannschaftsquarantäne von Hertha BSC? Um das Thema Funkel jetzt abzuschließen, ich würde mir ein paar Kommentare gerne auch wünschen dazu. Ihr könnt mir eure Meinung sagen, wie ihr das gesehen habt. Aber ich denke, für uns sollten wir uns die Konkurrenz jetzt mal angucken. Vielleicht haben wir ja doch irgendwie noch eine Chance, auch wenn es mir gerade schwerfällt zu glauben. Hertha ist komplett in Quarantäne. Die nächsten 3 Spiele sind abgesagt. Ich habe sehr viele Gedanken in den letzten Tagen dazu gehabt. Ich sehe was Positives, ich sehe aber auch was Negatives, um das Positive anzusprechen. Wir können jetzt erstmal Punkte aufholen, ohne halt, dass die Punkte holen. Das ist natürlich, klingt jetzt erstmal sinnlos, aber du hast natürlich psychologischen Vorteil, wenn du am Ende 7 Punkte vor Hertha Vorsprung hast. 3 Spiele, ne, wir haben jetzt noch gegen die Messestadt, danach spielen wir gegen Augsburg. Das heißt, wir holen, wenn überhaupt, nur noch 6. Aber faktisch kannst du die jetzt einholen, ohne dass die Punkte holen. Wenn es klappt, wunderbar, dann haben wir einen kleinen psychologischen Vorteil. Negativ ist für mich, am Ende der Saison sollte es so sein, dass die nur 6 Punkte Rückstand haben und 3 Nachholspiele haben. Und alle anderen Mannschaften, gegen die spielen, sind schon safe. Und es geht nur noch um den 1. FC Köln und Hertha BSC 04. Oh Gott. Berlin. Dann haben wir ein Problem, glaube ich. Weil wenn Mainz gerettet ist und die spielen noch gegen Hertha, warum jetzt dieses Wochenende hätten die richtig Gas gegeben, weil die sich absetzen könnten. Wenn die am Ende gerettet sind und nur noch der FC abrutschen kann, weil es nur um 16 und 17 geht, dann kann Mainz ja auch drauf scheißen, ohne denen was vorwerfen zu wollen. Denen wäre das egal, ob Hertha absteigt oder das. Denen ist dann einfach egal. Die sind durch. Spielt's einfach nur noch mit 90%, wenn überhaupt.
Boah, so tief bin ich ja gar nicht rangegangen. Lobenswert. Ja, das hast du vollkommen recht. Das spielt auch so ein bisschen in die Sachen rein, die ich ja letzte Woche schon mal gesagt hatte, mit der Kopfgeschichte, ne? Mit diesem Hinterherrennen auf Dauer funktioniert halt einfach aus unserer Sicht aus nicht. Deswegen bin ich bei dir. Vor allem an die Konstellation hatte ich gar nicht gedacht, mit dem, dass die schon gerettet sein könnten. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Sehr scharf.
Ich versuche ja immer. Das Wort Hoffnung fällt in letzter Zeit so oft, aber was sollen wir auch anderes sagen? Ich meine, mehr als Hoffnung habe ich nicht mehr. Wenn ich rational über die ganze Scheiße nachdenke, spielen wir nicht wie ein klassischer Absteiger. Nee, aber mit Chancenverwertung, allem drum und dran und fehlendes Glück. Wir haben einfach zu spät in der Saison angefangen, unsere offensive Identität zu finden. Ich finde schon, dass wir viel besser im Offensiv geworden sind, nur immer noch in den Torabschlüssen nicht. Aber wir kreieren mehr Chancen. Gegen Dortmund 2 geschossen, Chancen kreiert, jetzt wieder viele Chancen kreiert, aber wir machen die Buden einfach nicht. Das heißt, wir haben vor 4, 5 Spielen erst angefangen, offensiv ein bisschen Identität zu finden. Und jetzt, glaube ich, reicht es halt einfach nicht mehr, wenn du so spät anfängst, die letzten Spieler erfolgreich zu gestalten. Deswegen muss ich auf die Hoffnung setzen. Und deswegen habe ich das auch so tief beleuchtet. Mir ging es halt um Hertha, dass wir da eventuell den Vorsprung ausbauen können und die dann psychologisch im Nachteil sind. Weil die Punkte dann wieder aufholen müssen.
Ja, das stimmt schon. Vor allem muss man dazu noch sagen, wir dürfen nicht unterschätzen, was der ganze Virus auch, glaube ich, mit den Spielern macht. Weil ich hatte heute Morgen zumindest noch gelesen, der Jahrstein war, glaube ich, sogar im Krankenhaus.
Echt jetzt?
Ja, es ist gar nicht
schlimm, also nicht mit Beatmung oder was?
Nee, das nicht. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ist er heute Morgen wieder rausgekommen. War
zum Glück,
zur Kontrolle.
Merkst du wieder, wie unwichtig Fußball eigentlich ist. Hoffentlich wird er wieder fit, der Junge.
Ja, das ist halt eh schon so der Aspekt, man, wir gucken jetzt gerade so in erster Linie so auf den Spielplan, habe ich auch gemacht. Nur als ich dann mal ein bisschen zu der ganzen Geschichte gelesen habe, waren da auch Artikel halt dabei mit dem Inhalt. Und da ist mir auch erstmal aufgefallen, okay. Das hat nichts nur mit Quarantäne zu tun, dass die Spieler jetzt 14 Tage zu Hause sind, kein Mannschaftstraining haben, sondern da sind halt wirklich Leute krank, ne, haben teilweise Mittelverläufe. Mal gucken, wie sich das ja auch für die Mannschaft da rund um Berlin halt auswirken wird. Generell sehr, sehr komische Situation, die uns aber, wie du auch schon gesagt hast, halt wieder irgendwie ein bisschen die Möglichkeit gibt, halt die ganze Geschichte ranzukommen. Vor allem mit einem Sieg gegen Augsburg. Wäre es halt möglich. Wenn wir es vorher gegen die Messestadt schaffen sollten, dann wäre es schon krass, natürlich, und auch nochmal förderlicher für die ganze Situation. Aber du hast recht, ne? Die ganze Sache spielt uns erstmal in die Karten. Zumindest wenn wir denn mal anfangen zu punkten. Aber auf der anderen Seite muss man auf jeden Fall auch mal aus sportlicher Fairness drauf achten. Hoffentlich werden die ganzen Leute da auch alle wieder vernünftig Fußball kicken können. Ne? Wie gesagt, auch bei dem Jahrstein. Ich weiß nicht, ob da sogar Saison aus im Raum steht. Deswegen ganz, ganz komische Situation. Vor allem noch einfach dieser Zeitdruck, der jetzt auch noch gemacht wird, aufgrund der EM, die vor der Tür steht.
Ja, menschlich ist es auf jeden Fall zu hinterfragen. Also gerade mit, weil nur deswegen spielen wir jetzt ja so viel. Jo. Und ich verstehe auch nicht, es wird ja auch so per se so die Möglichkeit eines Quarantänehotels abgewiegelt. Und da waren ja auch alle so glücklich drüber. Jetzt bin ich natürlich auch ein amerikanischer Sportfan, gucke mir NBA an. Und da war letztes Jahr eben so eine NBA-Bubble, so haben die das genannt. Die waren alle in Disney World, hört sich jetzt komisch an, aber das wurde gesperrt. Dann waren alle Mannschaften da in diesen Hotels, die da auf der Anlage sind, und haben dann da in der Halle gespielt. Und das hat ja verbessere mich, aber ich meine, das hat super geklappt, funktioniert, ne, weil die auch keine Möglichkeit hatten, auszubüchsen. Ich habe jetzt wieder gehört, im englischen Fußball, glaube ich, war es, da hat irgendein Trainer seine Spieler erwischt, wie sie gefeiert haben. Weil der Nachbar die verraten hat, hat der Trainer denen eine SMS geschrieben, hört auf zu feiern, seid ihr verrückt, wirklich mit mehreren Leuten, überhaupt nicht Covid-19 wie sagt
konform.
Man? Konform, danke. Und dann haben die Folgendes gemacht, sind dann zum Mitspieler gefahren und haben da weitergefeiert mit 30 Mann. Also es ist halt wirklich, wirklich, die Möglichkeiten gäbe es einfach nicht mehr in einem Quarantänehotel.
Ja, das stimmt wohl. Aber es ist halt immer die Frage der Logistik, ne? Und bei Basketball waren es halt weniger Mannschaften und kleinere Teams. Ja, aber ich bin da komplett bei dir.
Ja, das war jetzt auch nur so ein Side-Topic. Aber, ja,
aber ich bin da komplett bei dir, ne? Es ist ja auch auf der einen Seite immer lustig, wie der Fußball vor allem jetzt gerade in dieser Pandemiezeit immer diese Sonderrolle bekommt. Und ja, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob diesen Spielern auch teilweise bewusst ist, wie privilegiert sie eigentlich sind in Form von Gehalt und Jobausübung, ne? Dass sie sich nicht mal an so Sachen halt halten können. Und das meine ich halt einfach in dem Moment im Gesamtkontext, nicht jetzt auf irgendeine Mannschaft bezogen, sondern, wie du schon sagtest, es wird genug Beispiele geben. Ja, dementsprechend.
Ja, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Wir waren ja bei den Konkurrenten, Mitkonkurrenten und den nächsten Spielen.
Jo.
Diese Woche hat noch Augsburg gegen Bielefeld gespielt. Ein Riesenspiel, 0-0. Klassisches Abstiegsduell. Ich glaube, die Augsburger werden definitiv nochmal mit reinrutschen. Du hast jetzt unter der Woche Bielefeld gegen Schalke.
Unentschieden.
Ich hoffe wirklich, dass Schalke das gewinnt, weil das würde uns richtig helfen. Ich hoffe wirklich auf Schalke, also dass ich das mal sagen werde. Ich hoffe auf Schalke, ja gut. Und Bremen spielt gegen Mainz und die Bremer können auch noch reinrutschen.
Bremen kann, das habe ich auch.
Ich weiß nicht, was ich mir da wünschen soll. Ob ich mir wünschen soll, dass Bremen gewinnt oder dass die Unentschieden spielen. Ich wünsche mir gerade, dass die Unentschieden spielen, aus dem Bauch heraus.
Ja. Ja, unentschieden wäre schon gut, weil das einfach auch nochmal die Möglichkeit geben würde, dass Mainz komplett unten reinrutscht. Weil mit dem Sieg wären die schon relativ weit weit weg. Vor allem mit dem Nachholspiel gegen Hertha noch. Und danach haben die ja nur noch Knüppel. Deswegen, ja, hoffe ich da einfach mal auf ein Unentschieden. Genauso wie bei Bielefeld gegen Schalke. Aber bei Bielefeld gegen Schalke musst du eigentlich wirklich auf Schalke hoffen, weil Schalke wird uns nichts mehr tun. Beziehungsweise da in diese.
Ey, die haben ja davor das Spiel gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr,
gegen Augsburg.
Gegen Augsburg. Ja, guck, ey, Augsburg. Augsburg. Wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann raste ich komplett aus.
Aber Augsburg
aus.
Ist eine Wundertüte.
Nein, die sind scheiße.
Ja, ich weiß.
Ganz aber einfach, wir sind auch eine Wundertüte. Ja. Zwar immer nach hinten raus, aber egal. Nee, also gegen Augsburg müssen wir gewinnen, auf jeden Fall. Und Schalke, die haben gegen Augsburg gewonnen, da hatte ich ja große Hoffnung in die. Gegen wen haben die jetzt gespielt am Wochenende? Die haben ja wieder so auf die Fresse bekommen.
Freiburg.
Gegen Freiburg. Okay, die sind ja natürlich manchmal auch gut. Wenn die einen guten Tag haben, dann spielen die nicht auch im Rausch.
Das ist unangenehm, ja.
Ja, ne, Freiburg, wenn die einen guten Tag haben, finde ich, dann spielen die richtig erfrischend. Aber die sind auch, wie du sagst, nicht, hast du nicht gesagt, aber das Wort, Wundertüte. Also die sind echt Himmel und Hölle.
Ja, aber wie gesagt, es gibt, wie du eben meintest, wir müssen mal aufhören, jetzt auch immer alles schön zu reden. Jetzt ist Freitag, Augsburg ist das erste Ding. Wenn du das Ding gewinnst, kannst du nächste Woche wieder auf der Couch sitzen und sagen, so, nächstes Spiel. Wenn du das dann wieder gewinnst, dann kannst du langsam anfangen, dich damit zu befassen, dass wir vielleicht doch nochmal die Kurve gekriegt haben, vielleicht gerade erst nochmal eine Welle irgendwie kriegen und eine Miniserie starten, die uns irgendwie den Arsch rettet. Wie gesagt, wenn Wunder gegen die Messe statt passiert, umso schöner. Davon gehen wir aber jetzt mal rein aus realistischer Sicht und aus Sicht der Kaufkraft nicht aus, dass das passieren wird. Dann ist Freitag 20:30 ist Showtime. Dann ist im Endeffekt diesmal wirklich das Spiel eins der ersten Endspiele. Und da gibt's nicht mehr, oh, nächste Woche müssen wir.
Du hast es gerade schon angesprochen mit dem Wunder in der Messestadt. Ich habe heute Morgen in meine Glaskugel geguckt. Liegt neben dem Bett. Und die hat mir gesagt, dass wir tatsächlich das Wunder schaffen. 2-1. Todo und Dennis
in der Messestadt.
Dennis, Junge, der kauft sich neue Schuhe danach. Der freut sich so.
Das Lustige ist ja, dass die Hörer der Folge quasi jetzt schon checken können, ob du recht hast.
Das war meine Idee der Glaskugel. Ich weiß jetzt schon, wie der FC gespielt hat. Wir haben 2-1 gewonnen. Leute, geil. Wir haben 2-1 gewonnen.
Echt? Wow. Also erzähl doch mal so ganz grob, wie das Spiel verlaufen ist.
Tolo von links, Kopfball Dennis, Dennis von rechts, Kopfball Tolu. Zwei Tore, Gegentor ist mir egal. Schießt dieser Norweger da, dieser, weiß ich gar nicht, wie er heißt. Der ist aber gut, glaube ich. Sinkloth? Nee, oh Gott. Aber es ist ein Norweger, der ist ein richtig guter Stürmer von denen. Der spielt aber, glaube ich, nicht immer von Anfang an. Aber irgendwie feiere ich den.
Okay.
Ein guter Stürmer.
Passiert irgendwas Skurriles? Fallrückzieher Tolu oder?
Nee, hab ich doch gerade gesagt. Beides also, Kopfballtore. Einmal vom Dennis vorgelegt, einmal vom Tolu vorgelegt, jeweils von der anderen Seite. Und sonst was Verrücktes. Der Horn hält alles, was aufs Tor kommt. Und den einen Ball, den kann er wirklich nicht halten. Der hält auch unhaltbare Bälle diesmal. Das passiert.
Ja, seht ihr? Das war die Vorausschau von Max. Ja. Was hoffen wir denn fürs Augsburg-Spiel? So rein sportlich. Was nehmen wir mit, auch aus dem Spiel, was wir jetzt gestern gesehen haben?
Ja, auf jeden Fall, dass die Offensiv auch nicht gerade super stark sind. Die haben 2 Tore mehr als der 1. FC Köln geschossen, also als wir. 29. Die haben 42 Gegentore gekriegt. Das ist natürlich wesentlich weniger als der 1. FC Köln. Wir haben 53 bekommen. Ist aber jetzt scheißegal, darauf müssen wir nicht mehr achten. Ich achte jetzt wirklich darauf, wie viele Tore die vorne gemacht haben. Das sind 29. Das heißt, das ist keine Supermannschaft, also nicht wie Leverkusen, wo einfach die Außenstürmer auch anhand ihrer Geschwindigkeit, so wie Jakobs bei uns, auch einfach mal ein Spieler, hat er ja gegen Munir, gegen Dortmund.
Ja.
Oder Munir, ich kann das gar nicht ausweichen. Auf jeden Fall die Schnelligkeit ausgespielt hat, das hat Augsburg nicht so krass. Und wenn der Funke seine friedhelmische Abwehrsystematik endlich zum Tragen bringt, dann glaube ich wirklich, dass wir gegen Augsburg gewinnen können. Also ja, wenn dann nicht, ey, sorry. Wenn
ja,
dann
aber du hast schon einen Punkt gesagt, auch wie vom Herrn Funkel ja auch so unscharmant angemerkt. Leverkusen hatte einfach auch 2-3 Spieler gehabt am Tag, die einfach deutlich besser waren als unsere Außenverteidiger in dem Moment, als unsere Verteidiger deutlich schneller waren.
Du brauchst
einfach
ja nur einen falschen Schritt zu setzen als Verteidiger. Dann ist der Diaby weg, auch der, oder der Bailey. Da hast du keine Chance mehr. Du brauchst nur einen falschen Schritt zu setzen, dann sind die weg.
Jo,
die sind so schnell.
Ne, wollte ich gerade sagen, vorbei. Mit dem Tempo, mit dem die beiden gespielt haben, war es einfach, ich sag jetzt nicht abzusehen, dass es passiert, aber wir wussten, dass es gefährlich wird. Ne? Dass das einfach eine Waffe ist, mit der man uns einfach schlagen kann in dem Moment. Und die beiden haben es einfach gut gespielt.
Das wollte ich ja gerade sagen. Minimalste Fehler, wenn es nur ein kleiner falscher Schritt ist, werden dann schon ausgenutzt, brutal.
Ja,
egal, ob die gerade gut drauf sind oder nicht.
Wollte ich gerade sagen, allein dieser Haken beim 1-0, das ist auch einfach nochmal eine Dynamik, die leider dann bei unseren Hüften bei den Außenverteidigern nicht ganz so da sind. Und und da hast du auch vollkommen recht, hoffe ich, dass es den Faktor einfach von Augsburger Seite in der Form nicht gibt. Dass man da auch vielleicht dann nochmal ein bisschen, nicht ein bisschen offensiver, aber nochmal, ne, einfach ein bisschen frischer rausgeht, sich nochmal ein bisschen mehr traut, aber trotzdem den Weg zum Tor halt einfach sucht, wie in dem letzten Spiel. Auch wenn wir 3 Nüsse kassiert haben, das 3-0 war ja eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind, nachher nur noch eine Frage der Zeit, weil wir halt irgendwie versucht haben, dieses Tor noch zu schießen, ne? Deswegen, mögen wir mit schnellen Außen Augsburg beackern und vielleicht macht Dennis ja dann doch mal die
Bude. Ja, aber guter Punkt, den du gerade sagst. Also, du wünschst dir schnelle Außen. Ist der Jakobs oder wird er wieder fit? Weißt du was? Hast du irgendwas gelesen?
Ich habe leider heute Morgen den Injury Report noch nicht gelesen.
Ja, das ist vielleicht auch der Nachteil, dass wir jetzt Sonntag aufnehmen. Ich hoffe, dass der wieder fit wird.
Ja.
Ohne Scheiß, lass den gegen die Messestadt draußen. Tu den lieber am Freitag wieder in den Kader.
Ja. Einfach, dass wir auch mal. Und es hat ja auch funktioniert, wie nachdem du ja mal gefordert hast, hat es ja auch funktioniert bei ihm, ne, mit dem Tempo. Das sind einfach so Sachen, über die wir jetzt auch gerade kommen müssen.
Was wünschst du dir zur Aufstellung?
Zur Aufstellung? Wieder einen Stürmer zu spielen, auf jeden Fall. Vielleicht sogar mal ganz verrückt zu sein und von Anfang an mit 2 Stürmern halt reinzugehen und zu sagen, von wegen, ey, wir spielen hier jetzt gerade nur noch um, es geht nur noch um 3 Punkte.
Dennis also, links, Wolf rechts und vorne vielleicht Andersen, wenn er fit ist, oder Tolu.
So. Weil Dennis hatte sich ja auch in dem Spiel jetzt am Samstag auch oftmals auf die Außen begeben, da auch viele Bälle auch wieder zurückgeholt. Muss man ihm auch lassen, ne? Bei allen unglücklichen Aktionen, die er auch hat. Er ackert viel, der wäre auch so ein Typ, den ich ihn und Jakobs zum Beispiel bei Außen, wie du schon mal gesagt hattest, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn es vor allem bei Izzy Boué vielleicht auch nicht reicht. Ich weiß nicht genau, das sah auch nicht mehr ganz, der lag ja auch da schon wieder. Ich weiß nicht, was wieder
mit dem Kopf. Nee, wieder einen Schlag ins Gesicht bekommen. Mit der Hand nicht so schlimm diesmal, also auf jeden Fall keine Gehirnerschütterung, glaube ich.
Boah, das sah beim letzten Mal, das sah schon hart aus.
Was er überhaupt gespielt hat, hat mich gewundert.
dass sie, aber das ist auch das Krasse, dass in der Bundesliga, um da mal kurz einen Exkurs auf Verletzungen zu gehen, ist mir dieses Jahr mal vermehrt aufgefallen, so mit Gehirnerschütterungen oder sowas im Fußball, diese Diskussion, die gibt es ja gar nicht eigentlich so. Und wenn du ihn so gesehen hast letzte Woche, das sah schon, uiuiui, das sah schon nach Stern aus, die er gesehen hat. Ja. So, was hoffen wir ergebnismäßig gegen Augsburg?
Ja, wir müssen 3-1 gewinnen, also ich tippe 3-1. Wir müssen, ich will das Gegentor nicht, aber wir sind einfach leider immer für ein Tor gut, wie du letzte Folge gesagt hast. 3-1 werden wir trotzdem das Spiel gewinnen, ich bin mir sicher. Anhand auch meiner Glaskugel. Ich habe jetzt fürs Augsburg-Spiel noch nicht in die Glaskugel geguckt, aber die Messestadt besiegen wir und gegen Augsburg holen wir dann auch noch 3 Punkte, dann haben wir 6. Hertha kann im Moment nicht punkten, dann haben wir die schon mehr eingeholt. Sind wir schon mal auf dem Relegationsplatz. Schalke wird mit all meiner hoffentlichen Vorausschau auch gewinnen dieses Wochenende. Ah, nee, gar nicht, jetzt unter der Woche. Also ich sag mal so, wir brauchen die anderen Teams. Die anderen Teams müssen uns ein bisschen in die Karten spielen, sonst wird's nichts mehr.
Jo.
Und daran hoffe ich auch. Aber wir werden Augsburg schlagen, weil wenn du die nicht schlägst, dann brauchen wir auch, wir brauchen dann gar nicht mehr zu unter. Dann unterhalten wir uns danach nur noch über die kommende Saison. Wen kannst du halten für den Neuaufbau und keine Ahnung was, wenn du gegen Augsburg nicht mehr gewinnst.
Ja, eben wollte ich gerade sagen, das ist halt der Punkt, ne, den wir auch alle langsam einsehen müssen. Wenn du Fußball ist ein Ergebnissport und wenn du die Ergebnisse nicht bringst, vor allem gegen so eine Mannschaft wie Augsburg, die ja auch einfach nur da rumdümpelt irgendwo, dann brauchen wir uns auch über nichts mehr beschweren, bin ich bei dir. Also 3-1 sagst du.
Ja, 3-1.
Ja. Das, was mich positiv in meinen Statistiken zu unseren Auswärtsspielen in Augsburg ist nicht gut. Wir haben das letzte Mal am 7.5.2008 in Augsburg gewonnen. Aber was mich an dieser eher verheerenden Statistik dann doch wieder erfreut ist, dieser 3-1-Sieg damals war am 32. Spieltag, das war in der Saison, wo wir auch dann wieder aufgestiegen sind. Das war quasi dieses Brückenspiel zwischen Hoffenheim und Mainz.
Das war ein Zweitligaspiel.
Genau, das war ein Zweitligaspiel, genau. Dementsprechend, da war der letzte Auswärtssieg auch 3-1, wie du gesagt hast, in Augsburg. Zweimal Helmes, einmal Novakovic. Infolgedessen sind wir am nächsten Spieltag gegen Mainz aufgestiegen. Heißt, das ist für mich das Optimistische im Pessimismus, an dem ich mich jetzt festklammer, dass wir einen 3-1-Sieg auch holen werden. Ich tippe heute wie du, 3-1 für uns. Und das wird der Start für einen positiven Trend. Und wir retten uns zumindest in die Relegation mit Minimum 9 Punkten aus den letzten 4 Spielen.
Eieieiei. Das wird ja was. Ja, da ist die Sonntagsfolge auch schon wieder rum, ne?
Jo.
Wie hat's dir gefallen? Schon was anderes, ne? Sonntags?
Ja, weil es einfach viel frischer ist, ne? Man muss sich wirklich mal den Gedanken direkt fassen und hat nicht irgendwie so 2 Tage Zeit, um auch mal abzukühlen. Ja.
Ja, seht es uns nach. Wird nicht mehr vorkommen oder nicht mehr so häufig hoffentlich vorkommen. Wie Marek schon gesagt hat, aus normalsterblichen Gründen haben wir ein bisschen Termindruck. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir hören uns ganz normal in einer Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Schwartig möd.
Bis dahin, haut rein. Ciao.